Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Matthäus 10 in den Versen 34 bis 39. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz auf sich nimmt, wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Herr, wir bitten dich, segne du dieses Wort an uns, dass wir es verstehen und danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, den wir gerade gehört haben, diese Worte Jesu, die sind tatsächlich für uns zunächst einmal befremdlich, ungewöhnlich und provozierend. Wie passen diese Worte zu dem Bild, das wir sonst von Jesus haben? Wenn einer doch konsequent den Weg des Friedens gegangen ist, dann er, unser Herr. Und mit Recht nennen wir ihn mit Jesaja 9 den Friedefürst. Wir sehen in ihm das Lamm Gottes, das sich widerstandslos in die Hände seiner Feinde begibt. Jesaja 53. Und bei seiner Verhaftung sagt Jesus zu Petrus, der ihn mit Waffengewalt verteidigen will: Stecke dein Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Und wir hören ihn schließlich in der Bergpredigt sagen: Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist der Zusammenhang, in den wir auch den Predigttext für heute einordnen müssen. Wer das nämlich nicht tut, der läuft Gefahr, diese Worte Jesu ganz gründlich misszuverstehen. Und in der Geschichte der Kirche ist das nicht selten geschehen. Da wurde dann immer wieder versucht, Glaube und Kirche mit dem Schwert zu verteidigen. Die Kreuzzüge beispielsweise haben unermessliches Leid über Menschen gebracht. Vor der Wasserkirche in Zürich steht ein merkwürdiges Denkmal des Schweizer Reformators Huldrych Zwingli. Mit der einen Hand drückt er die Bibel an die Brust, die andere Hand aber stützt sich auf das Schwert. Für ihn waren das offensichtlich keine Widersprüche, Bibel und Schwert. Der Mann, der als junger Pfarrer noch deutliche Worte gegen das Söldnertum geschrieben hat, stirbt 1532 schließlich selbst auf dem Schlachtfeld von Kappel. Hinter dieser Haltung stand die Auffassung, dass das Böse in der Welt eben nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit dem Schwert, mit Waffengewalt zu bekämpfen sei. Kommt uns dieser Gedanke nicht ganz bekannt vor? Mit der gleichen Begründung wurden und werden Kriege ja auch in unserer Gegenwart geführt. Da sollte zum Beispiel die Achse des Bösen bekämpft werden. Die Kriege im Iran, im Irak und in Afghanistan wurden genau damit begründet. Das Ergebnis sehen wir heute deutlicher denn je. Die Destabilisierung einer ganzen Region, Millionen von Menschen auf der Flucht, Not und Elend, wohin man auch schaut. Auf Facebook habe ich eine Karikatur der Saarbrücker Zeitung gefunden, die genau das zum Ausdruck bringt. Immer mehr Waffen schaffen nicht Frieden, sondern bringen Not und Elend über Menschen. Aber stammt die Idee, das Böse letztlich durch Waffen zu bekämpfen, nicht doch von Jesus, wenn er in unserem Text offensichtlich sagt, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert? Ich glaube, kaum ein Wort der Bibel ist so gefährlich missverstanden worden wie dieses. Darum wird alles darauf ankommen, es richtig zu deuten. Ein erster Schritt war bereits, es in den Zusammenhang des Lebens und der Botschaft von Jesus zu stellen. Da haben wir bereits gesehen, Jesus ist der Friedensstifter, der seinen Jüngern den Griff zum Schwert verbietet. Und doch steht auch dieses andere Wort in der Bibel. Und doch wird Jesus es genau so seinen Jüngern gesagt haben. Wie kann man den Widerspruch dieser beiden Aussagen Jesu auflösen? Der Widerspruch löst sich, wenn man sieht, von wem auch nach diesem Wort der Unfrieden ausgeht. In Vers 36 fasst Jesus zusammen, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Das heißt, auch nach diesen Worten Jesu sind nicht die Christen diejenigen, die das Schwert erheben, die das Böse in der Welt mit Gewalt bekämpfen. Sie sind aber diejenigen, die das Schwert erleiden. Der Unfriede ist das, was Christen passiv erdulden, wenn sie Jesus nachfolgen. Nicht um das Bekämpfen des Bösen in der Welt geht es Jesus mit seinen Worten, auch nicht um den Schutz von Kirche und Glaube durch Waffengewalt, sondern in den Worten, die heute Predigtext sind, geht es um die Nachfolge Jesu. Wer Jesus folgt, der wird Konflikte und Anfeindungen erleben. Wer Jesus folgt, der wird nicht überall Zustimmung erfahren, sondern oft genug auch Ablehnung. Jesus verspricht seinen Nachfolgern kein sicheres Leben, sondern im Letzten das Kreuz. Darum sagt er dann in Vers 38, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Auch so verstanden ist der Text immer noch herausfordernd und provozierend. Jesus ruft zwar nicht zu einem bewaffneten Kampf auf, aber er ruft auf, ihm nachzufolgen. Und Nachfolge, das wird in seinen Worten deutlich, das ist kein Sonntagsspaziergang. Nachfolge ist Risiko und Wagnis. Søren Kierkegaard hat einen, wie ich meine, bedeutenden Text verfasst, der den Unterschied zwischen Bewunderern und Nachfolgern Jesu deutlich macht. Diesen Text hätte ich Ihnen jetzt gerne als Videoclip gezeigt, aber irgendwie funktioniert das heute Morgen nicht. Dann kann ich diesen Text aber vorlesen und Sie können zuhören. Also, Kierkegaard schreibt, Jesus will keine Bewunderer, er braucht Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anwesend sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gern und oft im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gern willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er gern verzichten, auf Nachfolger nicht. Soweit Kierkegaard. Wohin aber ganz konkret führt denn diese Nachfolge? Nachfolge kann uns immer nur dorthin führen, wohin der Weg Jesu auch führte. Und dieser Weg ist in den Evangelien vorgezeichnet. Wir sehen Jesus als jemanden, der mit den Sündern ist. Er berührt die Verachteten und Ausgestoßenen. Er heilt ihre Wunden. Er beachtet die Fremden. Er neigt sich zu den Niedrigen. Das ist der Weg Jesu. Und wer ihm nachfolgt, der wird genau das tun, was Jesus auch tat. Er wird sich auf den Weg machen zu den Menschen, die andere vielleicht nicht beachten. Er wird für die Niedrigen da sein. Er wird ein offenes Herz für die Not der Fremden haben. Wer Jesus nachfolgt, der wird nicht immer alles gleichzeitig tun können. Der wird das auch nicht vollkommen und perfekt tun. Nicht immer wird alles gelingen. Auch der Nachfolger ist und bleibt Mensch mit Fehlern und Schwächen. Darum gehört auch Scheitern dazu. Aber das Entscheidende ist, dass die Richtung stimmt. Und die Richtung Jesu, die führt zu den Menschen, die ihm ganz besonders am Herzen lagen, zu denen die Hilfe und Achtung, Verständnis und Mitgefühl brauchten. Sein Weg führte zu den Niedrigen und Notleidenden. Wer ihm nachfolgt, tut nichts anderes, als diesen Weg mit Jesus nachzugehen. Wer auf diesem Weg Jesu ist, der aber trägt den Frieden Christi hinein in allen Streit und allen Krieg der Welt. Das wird nicht jedem gefallen. Es wird Menschen geben, die unser Tun nicht nachvollziehen können. Aber wir als Nachfolger tun nichts anderes, als dem Weg Jesu zu folgen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.